ARD.
Am 22. Oktober 2021 klingelt spätabends mein Telefon. Ich sehe die Nummer meiner Tante Anita und ich weiß sofort, dass etwas Schlimmes passiert ist. Anita ist die Schwester meines Vaters. Unser Kontakt besteht bis zu dem Zeitpunkt vor allem darin, dass sie mir süße Katzenbilder schickt und ich mit Herzchen reagiere. Anita kommt sofort zum Punkt. Sie sagt, Bernhard und Lorena leben nicht mehr. Die wurden erschossen. Die sind tot. In der Nacht zum 22. Oktober 2021 werden mein Vater und meine 14-jährige Halbschwester Lorena in ihrem Haus in ihrer Wahlheimat Paraguay erschossen. Es wird scheinbar nichts gestohlen. Warum die beiden getötet werden und wer die Täter sind, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Ich weiß gar nicht, wie ich den Moment beschreiben soll, in dem ich von der Tat erfahre. Mein Bruder hat mal gesagt, das ist, als ob der Boden unter einem weggeht. Für mich war das, als hätte jemand plötzlich die komplette Welt um mich herum ausgetauscht. Und ich weiß auf einmal nicht mehr, ob das Ding neben meinem Bett Lampe heißt oder Apfelbaum. Ich versuche ein paar Stunden zu schlafen. Am nächsten Tag schäle ich mich aus dem Bett und weiß, ich habe das nicht geträumt. Der Albtraum, in dem ich aufwache, ist real. Ich rufe meine Mutter an, tippe ein paar Nachrichten, finde keine Worte. Wie schreibt man, dass man nicht zur Arbeit kommen kann, weil gerade zwei Angehörige ermordet wurden? Wenn so etwas in einer Familie passiert, dann werden die Karten neu gemischt, egal wie zerstreut oder dysfunktional sie vorher war. Vielleicht macht die Brutalität, mit der auf einmal alle konfrontiert werden, den Zusammenhalt endgültig kaputt. Vielleicht zerbricht die Familie daran. Oder sie wächst zusammen. Der Schock bringt alle einander näher. Bei meiner Familie? Schwer zu sagen. Eines vorneweg. Wir werden hier nicht zusammen herausfinden, wer die Tat begangen hat. Und ihr werdet von mir keine blutigen Details über die Tat erfahren. Das hier ist nicht die Geschichte eines Mordes. Das hier ist die Geschichte meines Vaters, meiner Schwester, meiner Familie. Und es ist meine Geschichte. Ihr hört Mammut. Ein Mord in meiner Familie und meine Suche nach Antworten. Mit mir, Lucia von Bredow. Das ist Folge 1. Ein Mammut im Raum. Mein Vater war ein Abenteurer. Als Kind bekomme ich ihn nur selten zu Gesicht. Im Kindergarten fragt mich mal ein anderes Kind, was für einen Beruf mein Vater hat. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Also sage ich, glaube, der ist tot. Ich bin mir in dem Moment wirklich nicht so sicher. Erst später, als Teenager und als Erwachsener, habe ich mehr Kontakt zu ihm. Ich bin in den 90ern in einem kleinen Dorf in Oberbayern aufgewachsen. Sehr idyllisch. Im Hintergrund die Alpen, vor einem der Chiemsee. Hier ticken die Uhren ein bisschen anders. Die Kinder sind MinistrantInnen, die Eltern verheiratet. Die Mütter sind Hausfrauen und engagieren sich in der katholischen Frauenschaft. Sie basteln Schultüten und nähen Faschingskostüme. Meine Mutter hat keine Zeit für so etwas. Sie und mein Vater sind getrennt. Meine Mutter ist alleinerziehend und geht arbeiten. Das allein ist ein kleiner Skandal. Der große Skandal ist mein Vater. Der unmöglichste Typ im ganzen Landkreis. Ein Außenseiter, ein Hippie, ein Verrückter. Angeblich hat er Verbindungen zur RAF. Angeblich stellt er Drogen her im Keller seines Elternhauses. Kurzum scheint die ganze Familie den Leuten aus der Gegend verdächtig. Aber meine Mutter findet das spannend.
Also es war ja schon eine besondere Familie, die Familie Bredow.
Das ist meine Mama. Sie ist ein bisschen schüchtern. Es dauert eine Weile, bis ich sie überzeugt habe, mir ein Interview zu geben für diesen Podcast. Sie lernt meinen Vater Anfang der 80er kennen. Da ist sie 18 Jahre alt. Mein Vater ist 23. 7 Jahre sind die beiden ein Paar. Am Anfang der Beziehung wohnt mein Vater noch bei seinen Eltern. Meine Mutter verbringt viel Zeit mit seiner Familie.
Das war ja wie ein Taubenschlag. Es war ja wirklich ein Anziehungspunkt. Es war einfach interessant, sich dort aufzuhalten. Viele haben sich da angezogen gefühlt.
Die Familie meines Vaters ist aufregend und unkonventionell. Seine Mutter Maria ist Künstlerin aus Berlin. Sein Vater Henry ist Dolmetscher aus Frankreich. Im Elternhaus meines Vaters riecht es nach Freiheit und nach der großen, weiten Welt. Aber die Faszination hält nicht ewig. Kurz vor meiner Geburt trennt sich meine Mutter von meinem Vater. Ich wachse bei meiner Mutter auf. Für sie ist es immer noch nicht leicht, über diese Zeit zu sprechen. Es ist kein Spaß, im katholischen Bayern Ende der 80er und Anfang der 90er eine unverheiratete, alleinerziehende Frau zu sein. Das ist alles lange her. Meine Eltern haben sich seit über 20 Jahren nicht gesehen. Trotzdem ist die Tat auch für meine Mutter ein Schock. Seit dem Mord steht in einem Regal in ihrem Wohnzimmer ein gerahmtes Foto von meinem Vater und von mir als Baby. Ich sitze auf seinen Schultern und ich halte mich an seinen Haaren fest. Wir schauen beide ein bisschen verunsichert Richtung Kamera. Manchmal, wenn ich meine Mutter besuche, zünden wir eine Kerze neben dem Foto an. Im Frühling 2024 bin ich mit meiner Mutter unterwegs in einem Bergwald in der Nähe des Dorfes, in dem ich aufgewachsen bin. Wir bahnen uns unseren Weg durch das unübersichtliche Gelände. Wir suchen etwas.
Ein Wall.
Ah, ich glaube, wir müssen dollern.
Oder da rechts vorbei. Haben die hier aber gar nicht beschildert, gell?
Mm-mm.
Zur Fundstelle oder so. Also das ist ja hier so ein Abladeplatz für Baumaterialien.
Ja.
Wir sind auf dem Weg zu einem Ort, an dem ich nicht vorbeikomme, wenn ich mehr über meinen Vater erfahren möchte. Ich war noch nie hier. Auch meine Mutter hat den Ort zuletzt vor 40 Jahren besucht. Hier hat alles angefangen. Denn mein Vater hat hier in seiner Jugend eine Entdeckung gemacht, die sein ganzes Leben beeinflusst hat.
Da. Ah ja, da haben sie was gemacht. Also da haben sie ja auch wahrscheinlich diesen Weg angelegt. Die kommen nicht, da war ja kein Weg.
Ah.
Na, das war einfach dieser Graben. Ja, der Graben schaut nur immer genauso aus.
Ein schmaler Kiesweg führt uns tiefer in den Wald hinein. Wir kommen zu einem Gebirgsbach, der durch einen Graben bergab fließt. Deshalb heißt der Ort Gerhardsreiter Graben. Er sieht auf den ersten Blick nicht besonders aus. Es gibt ein großes Schild, das die Geschichte des Ortes erklärt.
Soll ich mal vorlesen?
Ja, das haben sie nett gemacht. So gegen Ende November 1975 machte der damalige Schüler Bernhard Bredow auf der Suche nach verborgenen Schätzen, ja tatsächlich, im Gerhardsreiter Graben den aufsehenerregenden Fund eines fast kompletten Mammuts.
Bernhard Bredow, das ist mein Vater. Mein Vater hat damals einen selbstgebauten Metalldetektor. Er sucht damit in den Wäldern rund um sein Elternhaus nach Gegenständen im Boden. Er ist 16 Jahre alt und in der Erde zu wühlen ist voll sein Ding. Er liebt solche Abenteuer. Schätze suchen im Wald, Lagerfeuer machen, Dinge in die Luft springen. An dem Tag im November 1975 stolpert er nur über einen alten Knochen, der aus dem schlammigen Bachbett ragt. Aber mein Vater erkennt irgendwie, dass das nicht irgendein Knochen ist. Er fängt an zu graben und zieht einen riesigen Rippenknochen aus dem Schlamm. Ihm ist sofort klar, das kann nicht von einem normalen Tier sein. Das kann nur von einem Mammut sein. Ich frage mich, ob ich das erkannt hätte mit 16. Wahrscheinlich nicht. Aber mein Vater hatte einen anderen Background.
Die waren natürlich schon sehr gebildet, die ganze Familie.
Ja, ja.
Also der Vater, der Henry, der war ja wahnsinnig belesen. Und die Maria, die Mutter, Künstlerin. Also das war schon eine besondere Familie und ich denke mal, darum hat er das ja auch identifizieren können, als einen besonderen Teil eines Skeletts.
Mein Vater zeigt seinem Vater Henry den Knochen. Henry bestätigt ihm seine Vermutung. Es ist tatsächlich ein Teil eines Mammuts. Mein Vater ist ganz aus dem Häuschen. Er will den Rest des Mammuts ausgraben. Und seine Eltern erlauben es ihm. Einfach so. Sie informieren nicht die Gemeindeverwaltung oder die Feuerwehr oder so. Mit Händen und Löffeln und Schaufeln gräbt sich mein Vater immer tiefer in das Flussbett hinein. Im Atelier seiner Mutter Maria türmen sich bald Mammutknochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber ein Mammut, das ist größer als ein Elefant. Und das Skelett liegt schon ziemlich lange in dem Graben, so um die 30.000 Jahre. In der Zeit wird es komplett mit Geröll und Erde und Lehm bedeckt. Der Knochen, der da 1975 aus dem Lehm ragt, ist also nur die Spitze des Knochenbergs. Und irgendwann kommt mein 16-jähriger Vater an seine Grenzen. Es wird Winter und ihm fehlt schweres Gerät. Er hört auf und hält seinen Fund geheim. 10 Jahre lang. 10 Jahre lang schlummert ein halbes Mammut bei meiner Oma Maria im Atelier. Mein Vater wird in der Zeit erwachsen. Er macht Abitur, geht nach Neuseeland, studiert dort. Aber das Mammut lässt meinen Vater nicht los. Es ruft aus den Tiefen des Urzeitschlamms danach, weiter ausgegraben zu werden. Also macht er seine Entdeckung 1985 öffentlich. Er rückt dem Lehm des Bergwaldes jetzt mit Baggern und einem Team aus Fachleuten zu Leibe. Auch meine Mutter ist damals manchmal an der Ausgrabungsstelle.
Ja, ich war da schon öfters. Da hat es ja dann anscheinend schon so Grabungstouristen gegeben. Also das weiß ich nur, dass da halt, oder dass der Bernhard das dann erzählt hat.
Mhm. Nicht nur GrabungstouristInnen interessieren sich für den spektakulären Fund. Auch die Presse wird schnell darauf aufmerksam. 1985 befragt ein Journalist des Bayerischen Rundfunks meinen Vater für eine Fernsehdokumentation über die Ausgrabung. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen ist mein Vater 26 Jahre alt, jünger als ich es jetzt bin.
Warum hast du jetzt dann 10 Jahre gewartet, bis du mit dem Fund an die Öffentlichkeit getreten bist?
Ja, erste Mal war das ja kein kompletter Fund und ich wollte es also auch alleine noch zu Ende bringen. Und das war mir nicht möglich und ich hatte auch technisch nicht die Möglichkeiten dazu.
Er verschränkt fachmännisch die Arme und wirkt, als hätte er sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, als riesige Fossilien auszugraben. Mein Vater steht bis zu den Knien im Schlamm des aufgebrochenen Bachbetts und er grinst in die Kamera. Man sieht ihm an, dass er stolz ist auf seine Entdeckung. Wie man eindeutig hören kann, ist er jetzt Mammutexperte.
Ich habe ja also gewusst, dass dieses Teil da kommt. Ich habe es damals abgedeckt. Und
welches Teil?
Dieses Teil hier. Dass also dieser Oberschenkelknochen, der hier von den Hyänen so angebissen worden ist, wie ein angebissener Apfel aussieht.
Das hattest du vor 10 Jahren schon gefunden?
Das hatte ich bereits gefunden.
Warst du dir immer sicher, dass der Rest hier liegt?
Sicher eigentlich immer. Allein schon an der Fundlage der anderen Knochen. Das ist alles so dicht auf einem Haufen. Es musste weitergehen, das wusste ich.
Und es geht weiter. Nach dem Mammut entspringen der Grube noch ein Wollnashorn, ein Riesenhirsch, ein Höhlenlöwe und sogar ein menschlicher Knochen. Mein Vater ist wahrscheinlich einer der jüngsten in dem ganzen Grabungsteam. Die meisten anderen haben einen wissenschaftlichen Hintergrund. Trotzdem ist er der Chef. Er ist überall dabei und er bestimmt bei allem mit. In einem Beitrag des Bayerischen Rundfunks von 1986 sind Menschen in weißen Laboranzügen zu sehen, die in einer Werkstatt unter der Regie meines 27-jährigen Vaters Knochen präparieren und Abgüsse machen. Am Ende wird ein Modellskelett der Knochenabgüsse zusammengebaut und alle wirken wahnsinnig stolz, als wären sie Teil von etwas Großem.
Da steht er. Oskar haben sie ihn getauft. Alle, die dabei gewesen sind, vom ersten Spatenstich bis zur letzten Schraubendrehung. Mit fast 4 Metern Schulterhöhe gehört Oskar zu den größten Mammutskeletten der Welt.
Als ich klein bin, gebe ich vor anderen Kindern total damit an, dass mein Vater ein Mammut gefunden hat. Das ist mal was anderes. Mein Vater ist nicht so langweilig wie die anderen Väter. Die haben Bürojobs und Bauernhöfe. In ihrer Freizeit sind sie bei der Bergwacht oder im Trachtenverein. Sie holen ihre Kinder von Kindergeburtstagen ab und sitzen abends auf der Couch beim Fußball. Mein Vater holt mich zwar nie irgendwo ab, er vergisst auch jedes Jahr meinen Geburtstag und meldet sich oft monatelang nicht. Aber dafür hat er etwas Großartiges, Ungeheuerliches, ja Unvorstellbares getan. Er hat an einem verwunschenen, geheimen Ort dieses riesige Fabelwesen mit seinen eigenen Händen dem Erdreich entrissen. Damals denke ich mir, er muss ein Zauberer sein oder sowas ähnliches. Die meisten Kinder glauben mir kein Wort, wenn ich die Mammutgeschichte erzähle. Die denken, so etwas gibt es nur in Filmen. Für mich ist das Mammut Oscar damals aber real. Auf Oscar ist Verlass. Er ist immer da, wenn ich meinen Vater besuche. Als riesiges, zotteliges Modell steht er auf der Terrasse, lebensecht mit erhobenem Rüssel. Mein Vater ist nämlich nach der Ausgrabung noch lange nicht fertig mit den Mammuts und dem ganzen Urzeitzoo. Im Gegenteil. Er baut sein komplettes Elternhaus um, er fügt eine große Galerie hinzu, einen Filmvorführraum, ein Labor und eine Werkstatt. Und 1992 eröffnet mein Vater in dem Haus sein eigenes Mammutmuseum. Oder Mammutheum, wie er das nennt. Es soll mehr sein als bloß eine Ausstellung. Es soll was sein zum Anfassen und Mitmachen. Experimentelle Archäologie, nennt mein Vater das. In einer Talkshow des Bayerischen Rundfunks erklärt er:
Ich habe diesen Steinzeitpark der experimentellen Archäologie deshalb gegründet, weil ich in dieser Museumslandschaft, die ich sehr gut kennenlernen durfte, dadurch, dass mein Vater mich immer in ein Museum gesteckt hat, wenn er mal was zu tun hatte und mich um 5 Uhr dann wieder abgeholt hat, habe ich mir gedacht, was hast du denn damals eigentlich immer vermisst? Und ich habe es vermisst, dass man die Dinger nicht anfassen durfte, damit nicht rumspielen durfte und sich nicht dreckig machen durfte.
Hinter seinem Elternhaus erstreckt sich jetzt ein ganzer Wald voller lebensgroßer Nachbauten von Urzeittieren. Man kann Feuer machen, Pfeil und Bogen bauen und im Sand nach Versteinerungen suchen. Als Kind beeindruckt mich das total, wenn ich ihn besuche. Dieses verschachtelte Haus, das bei jedem Besuch anders aussieht. Hier ein neuer Raum, da ein neuer Erker, eine Treppe, die es vorher nicht gab. Zugänge, die plötzlich wieder verschwinden. Und mittendrin mein Vater, der umringt von BesucherInnen, auf dem Boden hockt und Steine aneinander schlägt, bis die Funken fliegen. Das ist immer das Highlight der Show. Mein Vater macht Feuer, wie unsere Vorfahren aus der Steinzeit, mit Steinen und Zunderschwämmen.
Ich habe mich gefragt, ob die Dinosaurier auch gelebt haben, als die Mammuts gelebt haben. Nein, oder?
Nein. Das ist Katharina. Wir sind schon lange befreundet und haben auch schon zusammen gearbeitet. Nach dem Tod meines Vaters ist sie eine der ersten Personen, die ich anrufe. Zu ihr komme ich mit der Idee, einen Podcast über meinen Vater zu machen. Sie sagt sofort zu.
Nein, die Dinosaurier sind ausgestorben vor den Mammuts, weil die Mammuts haben ja gelebt, als auch schon Menschen gelebt haben. Weil
Stimmt.
Ja. Genau, Menschen haben ja auch Jagd gemacht auf Mammuts.
Katharina begleitet mich auf der gesamten Recherche. Wir schreiben an die Staatsanwaltschaft, wir sprechen mit ExpertInnen, wir fragen in Archiven nach und wir erforschen meine Familiengeschichte. Wir suchen zusammen nicht nur nach Antworten auf meine Frage, wie es zu dem Mord kommen konnte, sondern vor allem auch, was meinen Vater in seinem Leben bewegt hat. Es ist Frühling 2024. Ich zeige ihr den Steinzeitpark und das alte Haus meines Vaters in Bayern. Denn lange werde ich nicht mehr Gelegenheit dazu haben. Das Haus muss verkauft werden. Als Kind kommen mir das Haus und all die merkwürdigen Dinge darin immer vor, als hätten sie ein Eigenleben. Als könnten die Skelette und die flauschigen Mammutmodelle nachts miteinander sprechen, wenn keiner hinschaut. Wenn ich jetzt durch die Räume gehe, finde ich es nicht mehr gruselig. Der Zauber, der von der eigentümlichen Einrichtung ausgeht, der Geruch von Knochen und nassem Fell, ist aber immer noch nicht ganz verflogen.
Das ist Oscar. Also auf der Terrasse steht ein sehr großes Modell mit Haaren und allem drum und dran von dem Mammut, das mein Vater gefunden hat. Das hieß Oscar. Und der reckt den Rüssel so in die Höhe, als würde er so tröten. Und das ist wirklich sehr, sehr groß. Es ist fast so hoch wie das Haus. Ne? Und ganz oben wächst ein kleiner Baum raus. Am Rüssel wächst ein Baum raus, weil es schon so lange da steht. Und ich kann mich daran erinnern, wie er das gebaut hat. Wie er so mit Bauschaum das Fell da dran geklebt hat.
Was ist es für Fell und was ist
das? Das weiß ich nicht mehr.
Was ist das?
Keine Ahnung, Pferdehaare oder so? Ich weiß nicht mehr.
Mein Vater hat mir genau 2-mal in meinem Leben was geschenkt. Und zwar eine alte DDR-Gitarre für 200 Mark und ein Plüschmammut aus seinem Museumsshop. Für die Gitarre konnte ich mich nie so richtig begeistern. Mein musikalisches Talent hält sich in Grenzen. Aber den kleinen Plüsch-Oskar habe ich immer noch. Besser als nichts. Meine Kollegin Katharina und ich drehen noch eine letzte Runde durch das alte Haus meines Vaters in Bayern. Wir stehen auf dem Balkon und schauen auf die Alpen vor uns. Ich muss an die letzte Begegnung mit meinem Vater denken, bevor er dieses ganze Museum hinter sich gelassen hat und in sein letztes großes Abenteuer aufgebrochen ist. Seine Auswanderung nach Paraguay.
Ich muss so dran denken, dass ich das letzte Mal hier stand mit meinem Vater, als ich ihn zum allerletzten Mal live gesehen habe. Tatsächlich, das war so eine Woche, bevor er nach Paraguay geflogen ist. Und das war so eine Zeit, wo er irgendwie sehr, er hatte sich gerade getrennt und er war irgendwie so sehr verletzlich, hatte ich das Gefühl, und auch sehr offen, was sehr selten war für meinen Vater. Und dann hat er so geraucht, er hat nie geraucht. Und dann standen wir auf dem Balkon und haben geraucht. Und das war irgendwie sehr nett.
3 Jahre nach unserer letzten Begegnung, ein paar Monate vor seinem Tod, breche ich den Kontakt mit meinem Vater mehr oder weniger ab. Wir hatten keinen Streit oder so. Aber es ist Pandemie und er hat eine sehr klare Meinung zu der ganzen Angelegenheit. Am Telefon, auf WhatsApp und auf seinem Telegram-Kanal erzählt er mir von der großen Corona-Lüge. Irgendwann ist mir das zu viel. Im Juni 2021 schreibt er mir auf WhatsApp:
Hab nix von dir gehört. Lebst du noch? Nix, null, Silence. Wir haben ja all die Jahre nicht viel voneinander gehabt. Macht mich eh von Anbeginn an nicht froh. So ein Dauergefühl, dass was fehlt. Hoffe, dir geht's gut.
Meine Antwort ist eher oberflächlich.
Hallo, ja, mir geht's gut, keine Sorge. Gibt nur nicht so viel Neues hier, alles beim Alten. Wie geht's euch?
Postwendend schickt er mir ein paar Dutzend Videos über die Weltverschwörung. Auf meinem Sperrbildschirm sehe ich nur Corona und wütende Emojis und Spritzen. Ich rolle mit den Augen und lege das Handy weg. Das werde ich mir sicher nicht schon wieder ansehen. Ich habe nicht mehr drauf geantwortet. Ich habe ihm nie wieder geschrieben. Dieser kurze Austausch im Juni 2021 ist unsere letzte Konversation. Erst viel später öffne ich den Chat mit ihm wieder. Zwischen dem Corona-Wahnsinn entdecke ich, dass er mir Fotos von sich und von meiner kleinen Schwester Lorena geschickt hat. Von Lorenas Zimmer, das er für sie neu gebaut hat. Von Essen, das die beiden zusammen gekocht haben. Von ihren Katzen. Da ist es aber schon zu spät für eine Antwort. Nach dem Besuch im alten Haus meines Vaters haben Katharina und ich noch etwas vor. Wir wollen mit jemandem sprechen, der meinen Vater viel besser kennt als ich. Der sein Leben, dieses Museum und die ganze Welt, die mein Vater erschaffen hat, von innen heraus erlebt hat. Wir treffen uns mit meinem kleinen Bruder Julian. Julian hatte bis zum Tod unseres Vaters ein enges Verhältnis zu ihm. Er sagt, unser Vater hatte schon immer einen Hang dazu, sich in undurchsichtige Situationen zu verstricken. Und dass er sich oft Sorgen gemacht hat, dass unser Vater sich damit irgendwann selbst schaden würde. Ich habe mehrere Geschwister. Genau genommen sind alle Halbgeschwister von mir. Das heißt, wir haben fast alle unterschiedliche Mütter. Julian ist zusammen mit meinem anderen Bruder bei meinem Vater aufgewachsen. Meine 2 Brüder und ich sind ungefähr im gleichen Alter. Trotzdem sehen wir uns als Kinder leider nicht oft.
Ach, der Paar halt. Das war halt der Paar.
Ja.
Oh. Na gut, ich kenne ihn halt am besten wahrscheinlich von den meisten Kindern.
Katharina und ich machen mit Julian einen Spaziergang durch das Dorf und durch ein angrenzendes Wäldchen. Julian ist vor ein paar Jahren Papa geworden. Meine kleine Nichte ist im Hintergrund manchmal zu hören.
Schön, Mausi, so viel Blumen. Wollen wir denn nicht mal für die Bienen drin lassen, Maus? Wir müssen doch auch was essen.
Julian redet schnell, wenn er über die Vergangenheit spricht. Vielleicht, weil es nicht nur um schöne Erinnerungen geht.
Ich habe ihn ja super lieb gehabt auch. Und irgendwie hat man ja seinen Paps auch lieb, ist ja normal. Und von dem her hatten wir auch den gleichen Humor, sagen wir es mal so. Wir konnten gut lachen zusammen. Wir hatten zwar auch viel Stress zusammen, ist klar. Bei ihm halt sowieso als Person. Ist ja nicht so eine einfache Person gewesen. Aber wir hatten uns halt denselben Humor, ist halt eine Wellenlänge.
Julian beschreibt seinen Alltag als Kind so, dass er sich manchmal wie ein Teil vom Museum gefühlt hat. Er musste halt mitmachen, weil sich alles immer nur darum drehte. Um das Mammutheum, um andere Ausstellungen, um Filmprojekte meines Vaters. In einer Doku über Neandertaler spielen er und mein anderer Bruder sogar mit. Das ist ziemlich süß. Sie sind geschminkt und gekleidet, wie man sich eben Neandertaler Kinder so vorstellt. Mit sehr vielen Haaren und dicken Augenbrauen. Und dann machen sie so Neandertaler-Zeug, auf Steinen rumklopfen und so. Auch im Museum meines Vaters hilft Julian schon früh mit.
Wie alt wart ihr da, als ihr angefangen habt, zu Führungen auch zu machen?
6.
Mit so erwachsenen Leuten?
Ja.
Und sagt nochmal, was habt ihr denen dann so beigebracht?
Also Bogenschießen, feiner Bogen und Attel-Lattel, also Speerschleuder auf Deutsch. Ich habe die Modelle meistens gemacht. Ich bin dann immer durch und dann gesagt, das ist der Poldi und das ist der Oskar und das ist der Buffy. Das ist alles ein Wollnashorn, das ist ein Intricaterium, das ist ein Brontoterium.
Als ich klein war, habe ich vor allem den Kontakt mit meinen Brüdern vermisst. Ich hatte immer das Gefühl, dass was fehlt. Und auch heute ist es gar nicht so einfach, eine gemeinsame Erinnerung zu finden.
Also ich kann mich an eine Situation auch erinnern, als ihr da wart. Und ich weiß noch, dass ihr einmal so, ich glaube, das war im Winter, vielleicht so kurz vor Weihnachten oder so. Und es war schon dunkel. Und es hat so an der Haustür geklopft und die hat so Fensterscheiben drin. Mhm. Und da klopfte es so.
Dann Nicole.
Und dann, ja, und dann guckte Bernhard so rein und es sah aus wie so ein Krampus.
Krampus, das ist das bayerische Wort für Knecht Ruprecht. Am 5. Dezember hatte der Nikolaus immer diesen Typen im Schlepptau. Der hatte meistens ein schwarzes Fellkostüm und eine gruselige Maske. Und seine Aufgabe war es, Kindern Angst zu machen. Warum auch immer. 90er Jahre, ländliches Bayern.
Und ich war halt zufällig, lief ich gerade an dieser Tür vorbei und habe so voll Angst bekommen. Und er war irgendwie so, Lucy, lass uns rein. Und ich war so, nee, gar kein Fall. Hilfe. Und bin so zu meiner Mama. Und dann musste die halt kommen und euch reinlassen.
Der Krampus steht vor der Tür.
Ja. Und dann weiß ich aber gar nicht mehr, wie das so war, als wir dann haben wir dann zusammen gespielt? Ich weiß es nicht.
Bisschen, ja, ich glaube schon.
Als Kind bewundere ich meine Brüder immer total, weil sie so viel wissen und handwerklich so begabt sind. Manchmal komme ich mir fast ein bisschen dumm vor, weil ich nicht weiß, wie man Tiere häutet oder Pfeile baut oder Feuer macht. Ich glaube, dass die beiden aber auch manchmal überfordert waren.
Jedes Kind will ja seinen Eltern gefallen. Mhm. Oh, und ich glaube, da hat er manchmal nicht ganz begriffen, wie ernst das ist. Aber man muss halt der Krasseste sein und der Beste und alles muss klappen. Und ja, wie gesagt, es ist sein Drang immer gewesen, der Krasseste zu sein, halt den Überblick zu haben. Und ja, doch, das war ja schon ziemlich einengend. War dann echt immer froh, wenn man dann wieder mal Urlaub hatte. Das war irgendwie so, als wäre ich die ersten 10 Jahre meines Lebens permanent auf Arbeit gewesen. So wie es dann so in der Gastronomie oder sowas. Das ist aber permanenter Stress. Oh.
Dass es auch diese negative Seite gibt, ist mir damals nicht so klar. Ich spüre sie nur irgendwie. Mein Vater ist mir unheimlich. Ich will nicht mit ihm alleine sein. Ich will ihn nicht reinlassen, wenn er wie ein Krampus im Dunkeln an die Tür klopft. Damals kann ich das nicht benennen, aber er überfordert mich irgendwie. Julian erwähnt es hier zwar nicht, aber ich empfinde meinen Vater bei Besuchen auch manchmal als cholerisch und unberechenbar. Wie sich das für Julian und meinen anderen Bruder angefühlt hat, kann ich nicht sagen. Bei einer Beobachtung sind wir uns aber einig. Unser Vater war immer der Mittelpunkt. Alles hat sich um ihn gedreht.
Also ich hatte tatsächlich da schon auch immer das Gefühl, wenn ich da war, dann war das so 10 Minuten lang ganz schön, weil er dann so gefragt hat, wie es mir geht und wir auch so ein bisschen halt darüber geredet haben, was ich gerade mache. Oder so.
Ja.
Und dann kam halt so ein Monolog.
Ja, da ging es wieder los.
Ja.
Seine Geschichte. Oh Gott. Ja, der Paar hat ja ein Museum gehabt. Und manchmal hat man das Gefühl gehabt, dass ein Paar sich jetzt ein paar Menschen holt, um ihnen einen Vortrag zu halten.
Egal über welches Thema.
Ja, egal wie. Hauptsache, er hat jetzt Leute, die sie spenden ihre Aufmerksamkeit ihm. Und so, yes, das geht's wieder ab. Ah, der große Chef redet.
Anfang der 2000er hat mein Vater genug von den Mammuts. Er stürzt sich in ein neues, ganz anderes Abenteuer. Nur eines bleibt gleich. Auch dieses Mal zieht er wieder mediale Aufmerksamkeit auf sich. In einer Sendung des Bayerischen Rundfunks spricht er über sein neues Projekt. Mein Vater sitzt mit der Moderatorin in einem Studio. Um ihn herum liegen die üblichen Steinzeitutensilien auf dem Boden. Nur hat sich zu den Mammutstoßzähnen und Faustkeilen noch ein anderer Gegenstand dazugesellt, der erstmal gar nicht ins Bild passt, der aber bald das ganze Leben meines Vaters bestimmen wird.
Natürlich, wenn ich zum Beispiel hier mit diesem Schlägel so draufhaue und dann eine Klinge produziere, dann habe ich ein bestimmtes Geräusch.
Mein Vater schlägt mit einem Stück Hirschgeweih auf einen Feuerstein.
Dieses Geräusch in dieser Form hat mir den Erfolg dieser Klinge gebracht. Cool, da freue ich mich doch. Ich merke mir das. Und das ist die Affinität zur Musik im Menschen.
Dass die Geige hier zwischen Mammutknochen und Hirschgeweihen liegt, hat ja einen Grund.
Mein Vater nimmt stolz seine Geige in die Hand und hält sie in die Kamera. Er hat sie nämlich selbst gebaut.
Ich sehe das als ein Produkt meiner Arbeit der letzten 15 Jahre. Ich spiele mit Kindern, klopfe, mache, werde immer besser, beschäftige mich mit Musik wieder und komme dann irgendwo bei diesem Instrument an. Verwende natürlich alles das, was mir zur Verfügung steht, Mammut, Elfenbeinwirbel und wie gesagt hier eine Büffelhorneinlage und da auch nochmal Büffel, hier nochmal Mammut und hier ein Mammut-Seitenhalter, also was das Herz begehrt.
Also so eine Geige gibt es nur einmal wahrscheinlich.
Die ist absolut cool, ja. Mhm. Ein tolles Stück.
Und die Geige spielt ja auch.
Mein Vater baut jetzt Geigen. Das ist seine neue Leidenschaft. Sein Leben bewegt sich in eine neue und letztendlich verhängnisvolle Richtung. Ich habe meinen kleinen Bruder Julian gefragt, ob er sich noch erinnern kann, wie mein Vater darauf kam, Geigen zu sammeln und zu bauen. Seine Version der Geschichte ist etwas nüchterner. Weißt du, wie er da drauf kam mit den Geigen?
Ja, das war eBay.
Wirklich? Julian sagt, unser Vater entdeckt Anfang der 2000er eBay für sich. Das Internet ist da noch relativ neu und aufregend. Mein Vater durchforstet die Website und stößt dabei auf Auktionen, bei denen Leute antike Geigen zu einem relativ niedrigen Preis versteigern. Irgendwas fasziniert ihn daran und er fängt an, auf alte Geigen zu bieten.
eBay-Hunting wurde geboren. Auf geht's. Wir schauen den ganzen Tag nach, was für Geigen da drin sind. Every day, all the time. Lernen die ganze Zeit wie bekloppt aus allen Büchern, von jedem Typen, den wir treffen, finden heraus, wo die Typen sind, von denen wir das meiste lernen können, fahren dahin und ziehen uns die Informationen rein. Das machen wir jetzt nicht nur ein bisschen, sondern über Jahre einfach, bis man der absolute Crack ist und jeden Scheiß selber kann. Ha.
Ja, aber so war er mit allem eigentlich, oder? Also wenn allem.
Aber da hat es ihm Spaß gemacht. Das hat man gemerkt. Mit den Geigen hat es ihm richtig Spaß gemacht. Das fand er geil.
Ich frage mich, was genau ihn an den Geigen so gereizt hat. Warum er nicht auf alte Möbel oder sonst was geboten hat.
War halt teilweise halt Handwerk, es war naturell, es war historisch und es war wertvoll. Geigen sind teuer und Stradivari ist ein Status. Und warum hat er Geigen selber gebaut? Er hat zu mir irgendwann gesagt, wenn ich mich für sowas so sehr interessiere, will ich auch wissen, wie es funktioniert. Deswegen habe ich angefangen, die selber zu bauen.
Ich kann mich an die eBay-Phase erinnern. Ich bin vielleicht 12 oder 13. Meine Brüder sind inzwischen bei meinem Vater ausgezogen und leben bei ihrer Mutter. Ich sitze stundenlang mit meinem Vater vor seinem Computer und er zeigt mir Fotos von Geigen auf eBay. Die Form der Schnecke, die Wirbel, die Zargen. Er könnte Russisch sprechen, ich würde genauso wenig verstehen. Ich verdurste und verhungere langsam auf meinem Stuhl. Ich muss auf Klo, aber traue mich nicht zu gehen, weil ich mich in dem Haus immer verlaufe. Irgendwann fällt ihm dann doch auf, dass ich seit 5 Stunden kein Wort mehr gesagt habe. Und er fragt mich, ob er mich nach Hause fahren soll. Ich sage, ja gerne, und das ist sehr schön, war ihn zu sehen. Klassiker. Ab da dreht sich alles nur noch um Geigen. Oskar hat seinen Platz im Rampenlicht verloren. Sein Fell und das der anderen Eiszeittiere wird nicht mehr erneuert. Mal bricht irgendwo ein Ohr ab, mal wird eine steinzeitliche Hütte überwuchert. Das Museum bewegt sich langsam aber sicher Richtung Dornröschenschlaf. Stattdessen entsteht langsam ein ganz anderer Zoo, nämlich aus antiken und selbstgebauten Geigen.
Hättest du die Geigen gerne wieder oder also zumindest vielleicht die, die er selber gebaut hat?
Ich frage das, weil wir die Geigen nicht haben. Sie liegen bei der Staatsanwaltschaft in Paraguay. Sie sind nämlich angeblich Beweisstücke in dem Mordfall meines Vaters und meiner Schwester. Ein mögliches Motiv für die Tat.
Ja, die er selbst gebaut hat, eigentlich hätte ich schon ganz gern. Weil, ja, da weiß ich auch noch, wie er dran gehangen ist, weil ich teilweise mit ihm in der Werkstatt unten habe zugeschaut.
2006 wird meine Halbschwester Lorena geboren. Sie ist das jüngste Kind meines Vaters. 2018 wandert er ziemlich überstürzt mit ihr zusammen nach Paraguay aus. Lorena ist da erst 11 Jahre alt. Dass er mit dem Gedanken spielt, sich in Südamerika ein zweites Standbein aufzubauen, das weiß ich schon länger. Die Entscheidung, komplett dorthin zu ziehen, kommt trotzdem überraschend für mich. Er sagt, er sucht nach Freiheit. In Deutschland ist ihm alles zu eng. Zu viele Regeln, zu viele Veränderungen in der Gesellschaft. In den Jahren vor der Auswanderung nach Paraguay läuft ziemlich viel schief für meinen Vater. Seine letzte Lebensgefährtin, die Mutter von meiner Schwester Lorena, trennt sich von ihm. Er verliert einen Gerichtsprozess, den er schon seit Jahren führt. Das Museum wird für ihn immer mehr zur Belastung. Er trifft eine radikale Entscheidung. Er will weg. Für immer. Nie wieder Deutschland. Kurz vor der Abreise der beiden ruft er mich aus heiterem Himmel an. Er erzählt mir von seinen Plänen und er bittet mich, ihn und Lorena nochmal zu besuchen, bevor er Deutschland für immer verlässt. Es wird das letzte Mal sein, dass wir uns persönlich sehen. Am 22. Oktober 2021 brechen Unbekannte nachts in das Haus meines Vaters in Paraguay ein, foltern meinen Vater und erschießen ihn und meine Schwester. 2 Tage nach der Tat treffen sich meine Geschwister und ich im alten Haus meines Vaters in Bayern. Das Mammutheum, dieses alte, knorrige Haus, das mir als Kind immer vorkam wie ein Ungetüm, ist jetzt ein Zufluchtsort für uns. Es wirkt ganz anders als früher. Meine Geschwister sind da, es ist warm und freundlich. Hier ist alles Vergangenheit, die Möbel, der Geruch. Und in der Vergangenheit ist man sicher vor der Gegenwart. Wir sitzen alle um den alten Esstisch in der Küche. Sprachlos, unfähig zu handeln, aber immerhin zusammen. Nur eine in unserer Familie geht ganz anders um mit ihrer Trauer.
Also ich meine, ich gehöre dann zu der Kategorie Action.
Erstmal Action.
Ja, und danach Scheiße.
Das ist meine Tante Anita. Die Schwester meines Vaters, die mir die Nachricht von seinem und Lorenas Tod überbracht hat. Während wir in Schockstarre in Bayern sitzen, macht sie in ihrem Haus in Holland Pläne, Reisepläne.
Das war einfach meine erste Reaktion, ich muss dahin.
Anita will selbst herausfinden, was mit meinem Vater und meiner Schwester passiert ist. 2 Wochen nach der Tat setzt sie sich in ein Flugzeug nach Paraguay. Das war Mammut, ein Mord in meiner Familie und meine Suche nach Antworten. Mit mir Lucia von Bredow. Folge 1, ein Mammut im Raum. Wenn euch der Podcast gefällt, dann klickt auf Merken und empfehlt Mammut euren Freundinnen. Mammut ist eine Produktion von Argon Podcast, Plotprodukt und dem BR Story Team für den Bayerischen Rundfunk. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt gerne eine Mail an folgende Adresse: mammut@br.de. Und ganz zuletzt noch ein Podcast-Tipp: Unter Verdacht. In der 7. Staffel des erfolgreichen Bayern 3 True Crime Podcasts sprechen Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell diesmal über Menschen, die unter Verdacht geraten sind. Zu Recht oder zu Unrecht? Wer ist schuldig? Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Und werden am Ende immer die Richtigen verurteilt? Bayern 3 True Crime unter Verdacht gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.